Willkommen zum Podcast Die urbane Spinnstube. Episode 4 Außer Gefecht. In dieser Episode gibt's etwas über Stricken und Spinnen, urbane Selbstversorgung und was ich gerade toll finde. Ich habe ungefähr einen Monat strickfreie Zeit hinter mir, denn ich hatte Armbeschwerden. Und zwar hat sich mein Tennisarm wieder mit einer akuten Verschlimmerung zurückgemeldet. Und dann habe ich das Gegenstück des Tennisarms gekriegt, nämlich einen Golferarm. Und das Ganze steigerte sich dann zu so einer Verhärtung, die wehgetan hat, die totale Verknotung. Und vor dem Urlaub war ich dann bei meiner Ärztin und die hat mir erstmal Strickverbot, Saxophonverbot und überhaupt irgendwie alles verboten. Und im Urlaub habe ich mit dem Arm viel weniger gemacht. Und es wurde dann immer besser, aber es ging halt nicht weg und da war ich schon ganz verzweifelt. Und dann habe ich mich heute zu einem Spezialisten, so ein Chiropraktiker, Osteopath, Schnickschnack begeben und der hat auch gleich gewusst, was es ist. Jetzt hat das Ding endlich einen Namen, juhu, Golferarm. Und er hat das so abgetastet und hat gemeint, dass ich jetzt schon in einem Stadium bin, wo die akute Phase vorbei ist und alles fast verheilt ist und das hätte ich alles richtig gemacht und hätte alles super gemacht. Und jetzt könnte ich wieder anfangen mit Bewegen und die Muskeln wieder auftrainieren und dann komme ich in so ein Ding, Hamburger Modell heißt das. Da fängt man dann irgendwie langsam an mit der Arbeit, bis man irgendwie wieder voll im Arbeitsleben integriert ist. Und das kann ich dann, da sehe ich jetzt sehr optimistisch in die Zukunft, muss ich schon sagen. Also dann kann ich auch wieder stricken und wieder Saxophon spielen. Ich darf es halt nicht so übertreiben, dass wieder alles überlastet wird. Und sogar mein Tennisarm, der ja schon seit längerem chronisch ist, hat er gemeint, kann wieder vollständig weggehen. Und dazu kommt später im Podcast auch noch was. Ja, da ich überhaupt nicht stricken und spinnen konnte, habe ich mir gedacht, rede ich über die Projekte, die andere gestrickt haben und nicht ich. Die mir aber ganz gut gefallen und da sind mir habe ich bei Ravelry meine Freundesliste angeguckt und habe geguckt, was die in letzter Zeit so in Arbeit haben und da sind mir zwei Sachen aufgefallen und zwar ist das eine der sogenannte Dripstones Kaul, das nennt sich halt Dripstones, also Tropfstein Schalkragen auf Deutsch, hört sich klasse an auf Deutsch, oder? Tropfsteine, Schalkragen, yeah. Eigentlich ist es so ein Halswärmer. Und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber im Moment sind ja modemäßig die so richtig voluminöse Halswärmer total in. Meistens gestrickte, aber auch aus anderen Materialien. Wie ich jetzt im Urlaub auf Sizilien war, da hingen echt in den Auslagen von den Klamottengeschäften, da hingen den Modepuppen halt ganz viel diese voluminösen, übergroßen Kauls vom Hals runter und die hängen dann bis zur Mitte der Brust, also eigentlich so zwischen Nabel und Brust enden die erst. Ich finde die etwas unpraktisch, also dann hängt der Wuster halt rum und sieht gut aus, aber so vorne pfeift trotzdem der Wind rein und wenn man den dann doch doppelt rumschlingt, was schwierig erscheint, dann ist er wieder viel zu klobig. Und das ist der Dripstones Kaul nicht. Der ist voluminös, aber nicht zu voluminös. Er hängt nicht bis zur Brust runter, sondern umfängt, umschmeichelt den Hals, wie ein Halsschmeichler das eben tun sollte. Und er sieht gut aus, dank der Verzopfungen obendrauf. Also mal gucken, da hätte ich vielleicht auch Lust, den zu stricken. Und bis dahin bin ich mal gespannt, wie Ravelry-Benutzerin KK Berlin den strickt. Das zweite Projekt ist auch von einer Ravelry-Freundin von mir von Eidechse. Und zwar handelt es sich dabei um die Boyfriend Socks von Alice Bell. So, der Dripstones Kaul ist bei Justina Lorkowska. Nur damit das mal nachgetragen wird. Und die Boyfriend Socks sind von Alice Bell. Und zwar dabei handelt es sich um schön verzopfte, ich habe es irgendwie mit den Zöpfen gerade, das ist ein Zopfmuster und gleichzeitig aber auch ein Rippenmuster. Also es sind verzopfte Rippen und dadurch ist die Socke trotz der Verzopfungen elastisch genug, um schön als Socke reinzukommen, auch dass es sich ein bisschen der Größe anpasst. Man muss den nicht so super maßschneidern auf den Fuß. Und Eidechse hat mir auch gesagt, dass sie super einfach und schön zu stricken sind. Und sie sehen schwieriger aus, als sie sind. Man muss sich nur 3 Reihen merken. Und das ist doch super. Also da hätte ich auch richtig Lust drauf. Ich habe aber allerdings schon über 100 Sockenmuster in meiner Schlange, in meiner Queue gequeued, sodass ich nicht, die kann ich sowieso meinen Lebtag alle nicht stricken, aber da ich sehr, sehr gerne Socken stricke, kann es schon sein, dass die unter den nächsten sind. Ah, ich hoffe echt, dass ich das mit dem Stricken so hinkriege, dass ich mich nicht wieder übermäßig verstricke. Ja, der Doc hat auch gesagt, stricken kann ich gut, kann ich schon weitermachen, aber ich müsste wirklich rausfinden, ob ich das nicht ein bisschen, meine Finger ein bisschen anders halten soll. Ich müsste mir was rausfummeln, was anatomisch einfacher ist für mich. Weil meine Hand- und Armprobleme sind wirklich erst seit ich stricke gekommen. Tja, und ich fürchte, in der Strickszene sind die auch sehr verbreitet. Tja, naja, aber ich bin sehr optimistisch seit dem heutigen Termin, wo es hieß, ich habe alles richtig gemacht und ich bin auf dem Weg der Besserung. Juhu! Ja, Eidechse. Sie strickt diese Socken aus einem Garn von supergarne.com. Ich glaube, da habe ich schon mal in einem Podcast von gesprochen. Das ist so eine Webseite, so ein Online-Shop, wo man super günstig Sockengarn bekommt. Man bekommt seit kürzestem auch so ganz normale andere Strickgarne. Die habe ich aber noch nicht probiert. Die Sockenwolle von Supergarne habe ich probiert und finde die super gut bis jetzt. Also die hält was aus, ist eigentlich in der Qualität auch nicht schlechter wie Regia oder so und ist halt wirklich super günstig. Und auf Ravelry in den Foren hört man eigentlich auch nur Gutes darüber. Und das bringt mich zu der Feststellung, dass es leider nicht bei jeder Billigwolle so ist. Ich habe ja vor meinem Urlaub Socken gestrickt. Und in meinen Projekten, ich werde das alles in den Shownotes verlinken, habe ich sie Design Your Own genannt. Da habe ich ein paar Strickmuster zusammengewürfelt und habe halt mein eigenes Sockendesign gestrickt. Und im Urlaub habe ich die bei einer Wanderung getragen. Und siehe da, mitten in der Wanderung mussten wir einen Fluss, so ein ja, knöcheltiefes Bächlein durchwaten. Ich ziehe schön die Wanderschuhe aus, will die Socken ausziehen, geht auf einmal nicht mehr. Warum? Die Socken waren verfilzt durch den Schweiß in den Wanderstiefeln, waren die mir quasi anatomisch auf den Fuß gefilzt worden. Und die Elastizität hatte durch den Filzvorgang total nachgelassen und ich musste erstmal dran sehr, sehr zerren, um die abzubekommen. Dann habe ich mich durch den Bach bewegt, meine Füße abgetrocknet und dann musste ich die erstmal wieder dran bekommen. Und nach der Wanderung hat das Bötchen vor der Wanderung 6 Zentimeter oben rausgeguckt und nach der Wanderung eigentlich gar nicht mehr. Sie sind so klein geworden. Man konnte damit nicht mehr, ich konnte sie nicht mehr tragen nach dieser Einwanderung. Das hat mir echt leid getan. Also es tut mir wirklich leid um die guten Socken, die schönen Socken. Also nicht jede Billigwolle ist gut. Manche Billigwollen sind scheiße. Und damit ihr das nicht auch habt, es ist die rostrote Sockenwolle Treviso von Lidl. Und ich fürchte, es ist auf der Banderole steht noch nicht mal, welche Firma die gemacht hat. Aber es ist von der Firma Zettel. Und sie hat bei Ravelry, heißt sie Zettel Sockenwolle Treviso. Wenn ich da bei Ravelry auf die Garn-Seite gehe und die Kommentare angucke, sind mindestens 3 Leute, die geschrieben haben, sie filzen fürchterlich. Schade, dass ich das nicht vorher schon gesehen habe, bevor ich mir die Mühe gemacht habe, Socken zu stricken aus dem Schrott. Finger weg von Zettel Treviso und das. Bei der urbanen Selbstversorgung diese Woche geht es um Selbstheilung. Und zwar hatte mir die ABC Daniela von Ravelry versprochen, dass sie mir einen Link schickt zu Übungen, die man bei Tennis A machen kann. Und das hat sie jetzt auch gemacht. Und ich habe mir die angeguckt und habe festgestellt, dass ich die Webseite schon mal kannte oder halt so eine ähnliche Seite. Es ist nicht direkt die, aber eine ähnliche. Und die Seite findet man bei www.tennisarm.eu. Und ich würde jetzt die Infos, die draufstehen, ein wenig mit take it with a grain of salt, oder wie sagt man auf Deutsch, mit Vorsicht zu genießen. Es stimmt nicht alles. Aber wenn man jetzt die akute Phase überwunden hat, also wenn die Entzündung weg ist und praktisch die Verkrampfung noch weiter besteht, die Überlastung, dann ist es super, diese Dehnübungen. Das hat mir auch heute der Doc gesagt. Und das werde ich schön auch machen. Und damit habe ich auch schon mal eine richtige Besserung erzielt, aber was man auch wirklich nicht tun sollte, ist übertreiben. Also auf der Webseite steht zum Beispiel drauf, was man machen soll, die Selbstbehandlung. Erstens, Arm nicht mehr schonen, alles normal machen, auch wenn es schmerzt. Der Tennisarm wird dadurch nicht schlimmer, im Gegenteil. Zweitens, tägliche Dehnübungen, wenige Minuten, nur bis Tennisarm weg ist. Drittens, an die Stange hängen, Türreck zur Ergänzung, wenn möglich. Also da hat der Doc heute zu mir gesagt, Arm nicht mehr schonen, alles normal machen, ist Quatsch, weil sonst kriegt man ja nochmal eine akute Überlastung, die ja eigentlich die Ursache ist für den ursprünglichen Tennisarm. Was aber gut ist, ist die Muskeln wieder auftrainieren. Das sollte man aber auch nicht übertreiben. Also man sollte das wirklich machen, dass man schön Übungen macht, aber dass man halt eben nicht überlastet. Sonst hat man ja wieder einen Tennisarm. Und wenn man nie eine Überlastung gehabt hätte, hätte man ja nie einen Tennisarm bekommen. Für mich persönlich kann es nicht die Lösung sein, alles normal zu machen. Schon aufgrund der Schmerzen, die man beim Tennisarm hat, sind manche Bewegungen einfach gar nicht mehr möglich, ohne dass es richtig sticht. Aber komplett schonen ist auch schlecht, wenn die akute Phase vorbei ist. Also es gibt eine akute Phase und danach gibt es die chronische Phase oder halt die Heilungsphase, da ist die Entzündung sozusagen vorbei. Und dann sollte man sich bewegen und Wärme anwenden und halt auch Dehnübungen machen. Zum Punkt 2, tägliche Dehnungsübungen, nur bis Tennisarm weg ist. Da habe ich auch festgestellt, dass in der akuten Phase die Dehnungsübungen gar nicht gut tun. Also man dehnt zwar, aber danach hat man trotzdem Schmerzen und der Tennisarm entspannt sich davon nicht. Also diese Tennisarm-Webseite spricht von dem nicht mehr akuten Arm, also nicht mehr akut, sondern praktisch den dauerschmerzenden Arm. Da finde ich deine Dehnungsübungen wirklich gut. Und was das Schönste ist, der Doc hat gemeint, dass auch wenn der Tennisarm länger besteht, wie so ein Jahr, zwei Jahre, kann man ihn trotzdem noch mit diesen Dehnübungen komplett wegbekommen. Und er meint, es kann halt immer mal passieren, dass man einen akuten Rückfall kriegt. Das kann jedem passieren, braucht man sich keinen Kopf zu machen. Dann kann man immer, kann man zum Arzt gehen und zum Beispiel die akute Entzündung in den Griff bekommen. Und wenn die abgeheilt ist, was sehr schnell geht, dann kann man wieder mit ruhiger Bewegung und Dehnen und wieder auftrainieren, alles schön fit machen für den Alltag. Ja, ich bin sehr optimistisch und ich werde die Übungen auch von der Seite Tennisarm EU nehmen. Das sind zufällig auch die gleichen Übungen, die mir der Arzt gezeigt hat. Und auf jeden Fall empfehlenswert, aber man soll es nicht übertreiben und auf jeden Fall nicht nur von solchen Webseiten ausgehen, sondern ruhig auch einen Spezialisten zu Rate ziehen. Also der Arzt, bei dem ich war, der ist jetzt gar nicht so ein ganz normaler Mediziner, sondern der ist schon so ein bisschen der Muskel-Knochen-Chiro-Spezialist. Auf jeden Fall wünsche ich allen von euch, dass ihr niemals sowas bekommt und dass ihr eure Strickerei euch immer nur Spaß und nie Aua macht. Dass ihr eure Kleinstbewegungen beim Stricken so austariert habt, dass es keine Überlastungen dadurch entstehen. Und ich persönlich werde wohl ein bisschen rumprobieren müssen und sehen müssen, was ich genau falsch mache. Ich war früher mal eine sehr lockere Strickerin und habe dann mich ein bisschen, also hab ein bisschen geübt, fester zu stricken. Und ja, das war auch leider eine der Ursache der Probleme aus rückblickender heutiger Sicht. Also werde ich vielleicht doch wieder mit noch kleineren Nadeln und noch lockerer Fadenführung arbeiten. Mal sehen, also entweder es fällt mir eben ein oder ich muss wirklich aufhören zu stricken und das wäre doch wahnsinnig schade. Und das kommt auch überhaupt nicht in Frage. Und zum Glück hat der Doc gemeint, es geht, also wäre, spräche nichts gegen das Stricken, aber ich sollte halt wirklich Forschung betreiben, was mir gut tut und welche Stricktechniken und was beim Stricken die Ursache war. Ja, also immer schön auf die Gesundheit achten. Das ist das Wichtigste, wo gibt. Ja, aufgrund meiner Zwangspause beim Stricken habe ich angefangen zu lesen und habe festgestellt, boah, ich habe so lange nicht mehr richtig ein Buch gelesen. Ich lese im Internet hin und wieder was, Artikel und so. Früher habe ich ganz viele Diskussionen in Foren gelesen und auch in Foren mitdiskutiert. Aber mal so ein richtiges Buch, das habe ich schon ewig nicht mehr gelesen. Ich habe vor meinem Urlaub angefangen, oder eigentlich anlässlich meiner stillgelegten Hände, ja, fast eigentlich zeitgleich mit meinem Urlaub habe ich angefangen, das Unbehagen der Geschlechter von Judith Butler zu lesen. Und ich dachte mir, oh Mann, ich habe jetzt seit wann habe ich nicht mehr studiert? Seit fast so 8, 9 Jahren war ich an keiner Uni mehr groß und ich bin raus. Aber trotzdem, also selbst wenn ich noch an der Uni wäre und total in diesen Begrifflichkeiten und diesem Intellektuell-Sprech total schwimmen würde wie der Fisch im Wasser, würde ich immer noch nicht Judith Butler verstehen. Ich saß da, ich habe einen Satz 5-mal gelesen. Und sobald irgendwie nur ein bisschen Geräusch im Hintergrund war, war an Verständnis und Konzentration nicht mehr zu denken. Es ist wirklich sehr viel Konzentration erforderlich. Und ich hoffe, ich oute mich jetzt nicht als total gehirntot und dumm oder verblödet, aber ich fand es schwer. Die geht aber auch wirklich an die Wurzeln des Philosophischen, also total, also es geht darum, ob es ein Sein überhaupt geben kann und so. Ach, also es hat zuerst Spaß gemacht, aber ich musste dann in dem Kapitel, ich glaube am 4. Kapitel habe ich dann wirklich gesagt, ich kann nicht mehr. Und habe Judith Butler weggelegt und habe dann die Autobiografie von Malcolm X gelesen, die rausgegeben wurde von Alex Haley. So eine Neuübersetzung aus den 90ern von so einem linken Kollektiv in Berlin. Und ja, die fand ich total interessant. Super interessant zu lesen, die Autobiografie von Malcolm X. Das ist so ein Schwarzenführer aus den USA, der hauptsächlich in den 50er Jahren gewirkt hat. Also in den 1950ern natürlich. Und boah, krasse Zeit, wirklich super interessant, wenn auch wegen des streckenweisen Sexismus ein bisschen bitter. Aber wenn man da mal drüber wegsieht und es so als historisches Dokument betrachtet, ist es echt, echt ein tolles Buch. Und ich bin übrigens ein Sachbuchfritze, ich kann keine Romane lesen. Ich kriege das nicht auf die Reihe. Ich habe gelegentlich Romane gelesen, aber es ist für mich so paradox. Also manche Leute sagen ja, Romane sind für sie so Entspannung und so. Oder wenn sie zum Beispiel Filme gucken, wo es blutrünstige Horrorfilme, sagen sie, ist ja alles nicht echt, ist ja alles nur Fiktion. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich kann über ganz schlimme Dinge Sachbücher lesen, zum Beispiel historische Bücher oder, über die Geschichte oder über Psychologie, über Biografien, über krasse Sachen kann ich lesen. Aber wenn ich jetzt einen Roman lese, wo so krasse Sachen vorkommen, dann kann ich das nicht. Es kommt mir immer so vor, wie da setzt sich ein Mensch ohne Not hin und denkt sich voll die krass üblen Dinge aus. Also ich setze mich damit nur auseinander, wenn sie wenigstens in echt passiert sind, sonst kann ich das nicht. Sonst geht mir das zu sehr. Und bei Romanen ist es ja auch so, dass die oft so ausgeschmückt werden, weil es ja eben den Zuschauer mitreißen soll und weil es ihm halt nahe gehen soll, und mir geht es dann immer zu nahe. Ich bin total zart beseitigt, ich kann keine Horrorfilme gucken, und jetzt bin ich leider aus Versehen auf den Pausenknopf gekommen. Also Horrorfilme oder Horrorromane, Thriller und so, ach, da komme ich irgendwie nicht mit klar. Aber so Sachbücher über alle möglichen Sachen, so interessante Sachen, finde ich klasse, und ich kann mich eigentlich auch für total viele Themen begeistern. Und ja, durch meine Strickabstinenz habe ich jetzt richtig wieder Lust gekriegt auf Lesen. Und jetzt lese ich echt mit Spaß ein Buch nach dem anderen, auch die ganzen Bücher, die in meinen Regalen stehen, die ich mir aus Interesse gekauft habe und die ich dann aber, weil ich kaum mehr gelesen habe, nie gelesen habe. Die kommen jetzt alle so nacheinander dran. Ja, macht echt zurzeit den meisten Spaß. Damit bin ich auch schon am Ende meines heutigen Podcasts angekommen. Zum Schluss noch ein paar Anmerkungen so oder Ankündigungen, Housekeeping. Es gibt weitere Folgen vom neuen Podcast von Ringelsocke, Woolly Whispers. Während ich im Urlaub war, war sie sehr produktiv und sie gefallen mir immer besser. Und es gibt jetzt einen neuen Podcast namens Mardis Wohnküche. Freut mich auch total, dass es jetzt mehr auf Deutsch gibt. Sie ist im Ravelry Forum Podcasting auf Deutsch zu finden und ich werde ihren Podcast in den Shownotes auch verlinken und auch den von Kati. Eine neue Folge von Handgemacht von Susanne gibt's auch wieder. Ich komme sozusagen mit dem Hören kaum hinterher. Ja, wer hätte das gedacht, dass es auf Deutsch so viel gibt? Ich freue mich über Kommentare und Feedback auf meinem Blog unter distel.today.net oder auf Ravelry. Dort bin ich Distelfliege. Und was mich auch sehr gefreut hat, war, aus dem Urlaub wiederzukommen und zu sehen, dass jemand kommentiert hat und dass ich in einem Ravelry-Forum erwähnt wurde, dass jemand meinen Podcast hört. Hat mich total gefreut. Also, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, gebt mir einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne, faserverrückte Zeit, eine mottenlose Zeit und viele schöne Projekte auf den Nadeln und auf den Spindeln und den Spinnrädern. Tschüss!